Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute ist es heiß hier drin. Wir haben eine Flasche Champagner gerade aufgemacht. Es ist heute etwas anders als sonst. Jenny ist da. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Jenny, und danke, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Als du reingekommen bist, ist es sofort etwas lauter gewesen, aufregend, alle Mitarbeiter waren nervös. Oh, wer ist das denn? Jenny hat als Getränk einen Champagner gefordert, den haben wir dann geliefert. Also es lief ein bisschen anders ab als sonst. Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich bei dir, oder?
Ja, was heißt, also ich habe ihn gefordert, es war aber tatsächlich ein Spaß, mir hätte auch ein Wasser gereicht.
Ja, aber Moment, wer hat gesagt, er möchte ein Champagner haben?
Aha. Ich habe es gesagt, aber so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einen bekomme.
Ja, aber hier werden ja Wünsche erfüllt.
Ja, jetzt weiß ich Bescheid, ich komme auch gerne wieder.
Okay, also wer ist die Jenny und warum macht es Sinn, heute diesem Podcast zu folgen? Einleitend weiß ich, dass du in den letzten 8 Monaten 8 Mehrfamilienhäuser gekauft hast. Ich glaube, du hast aber sogar noch ein paar Mal öfter beim Notar gesessen wahrscheinlich, weil ich glaube, du sitzt öfter beim Notar als so mancher Immobilienmakler das beruflich tut und das sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf, denn du machst Aufteilergeschäft, ist das richtig?
Ganz genau, das ist richtig,
ja. Wie würdest du deine berufliche Tätigkeit so im Groben beschreiben? Also womit verdienst du dein Geld?
Ich verdiene mein Geld damit, Schätze zu finden. Und das macht es gerade so spannend, Dinge zu sehen, Potenziale zu erkennen, die andere nicht erkennen und mich festzubeißen in Objekte. Und wenn ich es dann einmal für mich kalkuliert habe, durchgerechnet habe, nicht mehr locker zu lassen, bis das Projekt uns gehört und wir es umsetzen können.
Also Fakt ist, du bist, wir haben uns kennengelernt bei der Immobilienmastermind von dem Andres Martinez. Und kann ich auch, glaube ich, ganz offen so sagen, ich fand dich am Anfang sehr laut und habe gedacht, wer ist sie denn? Du bist sehr auffällig in deinem Auftreten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das bist aber du einfach so. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass da richtig was hintersteckt. Und das war auch der Grund, warum ich dich unbedingt im Podcast haben wollte, weil ich gedacht habe, da kann der Zuhörer das ein oder andere auf jeden Fall mit rausnehmen. Ich habe dich kennengelernt als laute Person, auf jeden Fall, aber auch als eine sehr strukturierte Person. Du bringst PS auf die Straße, die so manch anderer nicht auf die Straße bringt. Und es gab Themen wie zum Beispiel Entscheidungen treffen, wo ich festgestellt habe, dass du da brutal weit einfach bist und eine Expertise mitbringst, die bei ganz vielen Leuten fehlt. Gerade in der Immobilienbranche ist es meiner Meinung nach so, dass viele zwar Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber nicht ins Handeln kommen. Und das sind so entscheidungsschwangere Menschen. Die sind ganz lange entscheidungsschwanger und sagen nicht ein klares Ja oder ein klares Nein. Und so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich behaupten, bist du entweder klar Ja oder klar Nein. Glaubst du, dass das eine deiner Stärken ist?
Auf jeden Fall. Das ist ja der Unterschied zwischen Wollen und Machen, die Entscheidung treffen. Und es gibt da viele Phrasen. Eine der Phrasen ist, keine Entscheidung zu treffen, ist die Entscheidung, jemandem anders zu überlassen. Und das mache ich halt ungern. Erstmal danke nochmal, dass du mich trotzdem eingeladen hast und dass du die Schublade nochmal geöffnet hast, mich da hast aussteigen lassen. Mir ist es wichtig, dass ich einen bleibenden Eindruck hinterlasse, denn langweilig ist nicht meins, es ist die Optik nicht. Meine Kalkulationen sind sehr konservativ im Gegensatz zu mir. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Und das Thema Entscheidungen ist super, super wichtig. Wir treffen am Tag, ich glaube, es waren so 20.000 bis 30.000 Entscheidungen. Davon sind 95% unbewusst. Ne, das ist Autofahren, Blinken, Zähneputzen. 5% sind bewusst und wenige davon sind aber auch wichtig. Und darum geht es, ja. Also ich weiß noch, wir hatten auch jemanden, der als Speaker auf der Mastermind war, der liebe Uwe, liebe Grüße Uwe. Ich hoffe, ich werde nicht allzu oft zitieren hier, denn du warst so super.
Er hat einen bleibenden Eindruck auch hinterlassen.
Auf jeden Fall, auch bei mir. Und im Übrigen, der erste Eindruck, ich will jetzt nicht abschweifen, ich habe ihn auf einem Stammtisch kennengelernt, wo ich einen Vortrag halten durfte. wo er mich am Stehtisch angequatscht hat von der Seite. Ich darf es mal so liebevoll nennen. Und ich habe wirklich gedacht, was ist das denn für einer? Also
im schönen Bist du auch jemand, der jemanden in die Schublade steckt am Anfang?
Ich würde behaupten, dass es niemanden gibt, der es nicht tut. Das ist menschlich, das ist gut. Und ich sage immer, es kommt auch nicht darauf an, ob du es tust, sondern ob du bereit bist und wie schnell du bereit bist, die wieder zu öffnen. Mhm. Das ist ganz normal. So machen wir das alle. Und ich bin super dankbar, dass ich Uwe dann nochmal erleben durfte. Ich glaube, das ist ein schöner Begriff. Ja. Und warum nehme ich ihn jetzt nochmal mit in das Thema Entscheidung? Weil er am Ende seines Vortrages, wo er schon wieder auf seinem Stuhl saß, gesagt hat, ach Mensch, jetzt habe ich ganz vergessen, den Leuten zu sagen, dass das alles nichts bringt, wenn sie nicht ins Tun kommen. Und vor dem Tun steht eine Entscheidung. Und das ist eine meiner großen Stärken. Ich habe das am Anfang gar nicht so bewusst wahrgenommen. Für mich, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Auch das habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Ich bin ja jetzt auch Mutter und habe immer Respekt vor diesen ganzen Müttern, die mit ihren Tupperdosen und alles super vorbereitet. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das schaffst du nie. Bin aber mittlerweile auch da sehr strukturiert. Und es ist so, dass die Entscheidungen bei mir immer relativ schnell getroffen werden. Warum? Für mich gibt es nur Möglichkeit A, die funktioniert nicht, B, C. Und ich schiebe nichts auf. Weil wenn du dir die Zeit nimmst und sagst, okay, ich hab das gut durchdacht. Ich muss jetzt sagen, das klingt vielleicht so einfach. Meine Entscheidungen beruhen natürlich auch auf Erfahrung. Ne? Also Erfahrung, Fehler, aus Fehlern gelernt zu haben. Und das ist ja das Wichtige. Aber ich hätte nie Fehler gemacht, wenn ich keine Entscheidung getroffen hätte. Ne? Also das ist ein Kreislauf und der entwickelt sich. Und ich habe natürlich auch falsche Entscheidungen getroffen. Und ich weiß noch genau, ich hatte sehr wenige Vorgesetzte in meinem Leben. Ich bin schon lange selbstständig. Und einer der wenigen hat mir mal eine Nachricht auf der Pinnwand hinterlassen. Und da stand drauf, da war ich ungefähr Anfang 20, lieber provisorisch anfangen, als perfekt nichts tun. Mhm. Und das hat mich mein Leben begleitet. Ja, ich bin derjenige, der sagt, okay, ich bin nicht derjenige, der sagt, ich bitte lieber um Entschuldigung, als um Erlaubnis zu fragen. Die gibt's auch. Also ich möchte schon eine gut überlegte Entscheidung treffen, die am Ende auch in der Regel richtig ist. Nur du kommst nicht voran, wenn du nicht in der Lage bist, schnelle Entscheidungen zu treffen.
Ich würde da an der Stelle noch einmal kurz ergänzen wollen, weil ich glaube, das ist wichtig für den Zuhörer, um den Kontext zu verstehen. Ich habe eingangs gerade gesagt, dass du in den letzten 8 Monaten 8 Mehrfamilienhäuser gekauft hast. Wie viel Personal hast du denn im Hintergrund, was sich um diese Dinge für dich kümmert?
Also mein Mann, mein zauberhafter Mann und ich leiten die Firmen alleine mit einer studentischen Aushilfskraft. Das heißt, that's it.
Ja. 8 Mehrfamilienhäuser, also dein Geschäftsmodell, Aufteilergeschäft sieht so aus, ihr kauft ein Mehrfamilienhaus, beschäftigt euch mit den kaufmännischen Themen, das Objekt in Eigentumswohnungen aufzuteilen. Da sind dann auch Mieterthematiken wahrscheinlich zu klären, also verwaltungstechnische Thematiken, baurechtliche Thematiken eventuell. Und dann gebt ihr diese Wohnungen wieder in den Verkauf. Also das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur kaufen und halten, sondern ihr habt schon ein bisschen Arbeit mit dem Objekt.
In dem Fall war es tatsächlich halb-halb. Also wir haben 4 Objekte in Bestand genommen und 4 Aufteilerprojekte.
Ah, okay.
Das an der Stelle. Erschwerend dazu kam allerdings, und das ist auch eine schöne Sache für den Podcast, weil es passt ganz gut, dass mein Mann sich zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch in der Reha befand. Das heißt, ich habe ihm striktes Berufsverbot gegeben, damit er sich komplett von seinem Kreuzbandriss erholen kann mit Meniskusanriss.
Und du hast eine Tochter.
Wir haben eine zauberhafte Tochter. Wir haben einen dreistelligen Immobilienbestand. Und noch 1-2 andere Zweige. Und genau das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, effizient zu sein und sich nur auf das Wesentliche zu fokussieren. Und zum Thema Personal, ja, wir hatten natürlich in der Vergangenheit schon einiges an Personal, ob es Vollzeit, Teilzeit, Aushilfskräfte waren. Und versuchen dieses jedoch so lange wie möglich schlank zu halten. Einer meiner Credos ist dort, lieber Rechnungen zahlen als Löhne. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich externe Dienstleister, die uns unterstützen im Bereich Hausmeister, Verwaltung und auch Renovierungen. Denn ich habe schon wirklich viele, viele Investoren kennengelernt, jenseits der 1.000 oder auch 5.000 Einheiten. Und immer, wenn wir über das Thema Herausforderungen, wir Investoren reden ja nicht über Probleme, wir reden über Herausforderungen.
Das Wording entscheidet, ja.
Natürlich. Und die meisten hatten, an den ersten drei Stellen waren immer die gleichen Posten zu finden. Das war Zeit und Personal und vielleicht noch irgendwas anderes. Und ich habe dann gedacht, okay, wir sind vielleicht nicht so groß wie die, aber ich kann wirklich mit Sicherheit sagen, dass ich ein unfassbar gutes Leben habe, selbstbestimmt bin, mein Telefon schellt so gut wie nie, ich habe wenig Verantwortung für Personal, ich muss nichts kontrollieren, ich muss niemanden erziehen, anleiten. Mit einem Handwerker, den du beauftragst, kannst du einfach anders umgehen als mit deinem eigenen Mitarbeiter. Und diese Art von Freiheit wollen wir uns, solange es geht, beibehalten, trotz Wachstum.
Also ich glaube, jeder, der da draußen schon mal zumindest ein Aufteilerprojekt gemacht hat, der weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wenn man dann weiß, dass ihr das wirklich mit diesem zwei, dreiviertelköpfigen Team, nennen wir es mal, stemmt, dann weiß man, glaube ich, was das für eine herausfordernde Situation ist. Weil es sind ja viele verschiedene Themen, die in diesem Lebenszyklus, auch wenn der dann für den Verkauf der Immobilien wieder ein bisschen kürzer ist als für die Bestandsimmobilien, selbst wenn es nur 4 Objekte sind in den 8 Monaten, die ihr dann aufbereitet für den Verkauf auch wieder, ist das, glaube ich, schon ein extremes Arbeitslevel, was man da irgendwie fahren muss. Und das war eine der Sachen, die mich extrem beeindruckt hat, wo auch der Eindruck von der lauten Jenny dann irgendwie doch hin zu der Jenny, dass ich gedacht habe, boah, meine Fresse, da kannst du dir aber was von abgucken. Die hat ganz schön was auf dem Kasten. Entstanden ist bei mir, wo ich gedacht habe, da müssen wir einfach nochmal, also würde ich mich freuen, wenn ich einmal noch die Chance habe, ein bisschen Zeit mit dir verbringen zu dürfen, um da ein bisschen was von zu lernen. Weil von meiner Seite aus gesprochen, ich würde schon behaupten, also Personal ist bei uns vorhanden. Ich kenne die Herausforderungen, die Personal mit sich bringt. Deswegen fand ich es beeindruckend, mit welcher Effizienz du an diese Dinge drangehst. Und ich glaube, dass einer der Punkte, der dafür deinen Erfolg spricht, das Thema mit den Entscheidungen ist. Weil ich glaube, du könntest nicht so ein großes Rad drehen, wenn nicht schnelle, präzise Entscheidungen getroffen werden können. Und jetzt hast du vorhin in so einem kurzen Nebensatz erwähnt, natürlich spricht Erfahrung irgendwie damit rein. Und du hast es aber sofort relativiert, indem du gesagt hast, natürlich habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und schlechte Entscheidungen getroffen. Würdest du trotzdem sagen, dass es gut war, dass du die gemacht hast?
Gut, ich komme ursprünglich von der Sparkasse und ich werde niemals vergessen, dass die Dame, die das Qualitätsmanagement geleitet hat, immer uns in den Ohren hing mit dem Spruch, jede Beschwerde ist ein Geschenk. Jede schlechte Erfahrung ist ein Geschenk und was soll ich ihr widersprechen? Natürlich bin ich froh, Fehler gemacht zu haben, denn der Weg nach oben ist nicht gerade, der ist steinig, der geht mal auch zurück. Wichtig ist, dass du immer mehr Schritte nach vorne machst als zurück und natürlich versuche ich, die Fehler zu vermeiden. Mir ist es auch schon vorgekommen, dass ich ein Haus gekauft habe und mir nicht aufgefallen ist, dass in einer Wohnung gar keine Gasetagenheizung hing. Die habe ich einfach nicht vermisst. Also das ist dann so, aber die Frage ist ja, was hat das jetzt gemacht oder wie schlimm war das jetzt? Natürlich könnte ich mich darüber jetzt aufregen, ärgern und mich selbst analysieren und sagen, was machst du beim nächsten Mal besser? Oder ich sage, okay, shit, 7.500 Euro mehr. Ching, Excel neu kalkuliert. So, weiter geht's, ja. Also ich bin so ein Mensch, der, glaube ich, sehr unkompliziert ist, obwohl ich sehr hohe Ansprüche habe. Und das Verein ist für mich manchmal schwierig. Ich bin Steinbock, dem sagt man nach, dass er sehr perfektionistisch ist, deswegen auch der Spruch. Mittlerweile habe ich ein gutes Maß gefunden. Und eine ganz wichtige Sache ist auch, Dinge zu akzeptieren. Ich habe mal ein Seminar oder einen Vortrag von Dieter Lange gehört, der hat gesagt, Akzeptanz ist der Schlüssel zum Glück. Da steckt was hinter. Ne? Also das ist dann so, hört sich jetzt bescheuert an. Im Vertrieb sagen wir ja auch oft Mund abwischen, weitermachen. Ich kann diese Spruch ehrlicherweise nicht mehr hören, aber im Prinzip ist es ja nichts anderes. Ne? Es ist nur Geld in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite habe ich da jetzt eine neue Gasetagenheizung. Also ich kriege die mit Sicherheit auch wieder raus, weil die ist ja jetzt neu. Ich verkaufe ja jetzt in dem Fall eine Erdgeschosswohnung mit einer neuen Gasetagenheizung.
Wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist eine der größten Sorgen, warum die Leute nicht ins Tun kommen. Also weil, wenn ich mit Investoren oder angehenden Investoren spreche, die sagen, boah geil, ich habe das Thema Immobilie verstanden, ich will jetzt unbedingt mit der ersten Wohnung anfangen. Und dann begleitet man die irgendwie so stückweise und dann hörst du dann so nach einem halben Jahr, ja, ich habe noch nicht das Passende gefunden, ich habe mich noch nicht getraut. Wenn die ehrlich sind, kommt genau das, ich habe mich noch nicht getraut. Und dann hinterfragst du ja, was denn los und warum? Und dann kommt wieder, ja, und wenn dann sowas passiert. Und jetzt hören die im Podcast, oh nein, die Jenny hat erzählt, da die Gasetagenheizung, die hatte ich vorher nicht in der Kalkulation. Und ich finde, eine wichtige Erkenntnis daraus ist eigentlich das, was du gerade sagst, okay, Mund abwischen, weitermachen, ist jetzt ein platter Spruch, aber das hat dich nicht umgebracht an der Stelle. Es ist, natürlich können Fehler auch teuer werden und ich will das jetzt auch nicht zu positiv darstellen, aber ich glaube, es gehört ja dazu, Fehler zu machen. Und also 100% habe ich einige Fehler in der Immobilienwelt machen müssen, um daraus zu lernen. Aber ich sitze ja trotzdem noch da und investiere trotzdem weiter in Immobilien. Und hätte man aus Angst vor diesen Fehlern gar nicht erst angefangen, wäre heute nicht das da, was mittlerweile da ist. Und die Leute, die nicht ins Handeln kommen, die nicht die Entscheidung treffen für ein klares Ja, ich mache das jetzt, oder ein klares Nein, ich gucke nach der nächsten Immobilie, die hängen halt immer in der Luft und kommen nicht weiter in ihrem Leben. Und da ist in meinen Augen der größere Verlust, weil die denken, dann ja, dann habe ich ja jetzt die Gasetagenheizung nicht nochmal neu bezahlen müssen. Die vergessen aber die Opportunitätskosten, also die Kosten, die entstehen dadurch, dass ich den Deal nicht gemacht habe. Weil diese Wohnung wirst du, genauso wie du es gerade sagst, ja trotzdem verkaufen können.
Also ich kann dir sagen, also erstmal zur Gasetagenheizung, vielleicht vorweg gesagt, wir haben ja ein Aufteilerprojekt. Es sind 11 Parteien. Mhm. Das ist natürlich eine Größenordnung. Das heißt, die 7.500 Euro habe ich nicht auf eine Einheit, sondern die verteile ich ja in den Gesamtinvestitionskosten wieder. Mhm. Und das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Also alle, die da draußen, die immer noch überlegen und immer noch Excel vorwärts und runter rechnen, ich nenne sie immer liebevoll die Excel-Ritter, hört auf, fangt einfach an und kauft nicht bloß eine Wohnung. Denn da beginnt doch das Risiko, einer oder zweimal. Also ich bin, also ich sage ganz oder gar nicht. Also dann trau dich auch und kauf 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das hört sich jetzt vielleicht viel an. Ich glaube aber, das ist einfach die erste, die schwierigste ist und die Überwindung. Ja? Und wenn man es dann einmal gemacht hat und man hat die erste Miete auf dem Konto oder der erste Mieter zieht man aus und man kann neu vermieten, das sind doch dann die Dinge, die einen motivieren. Und wenn man das aber nie erlebt, dann kann man das auch nicht spüren. Mhm. Und ich will hier niemanden überzeugen über seine Verhältnisse hinaus. Natürlich muss das alles gut kalkuliert sein. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, okay, du hast 2.000 netto, jetzt kauf dir mal 5 Buden. Also es muss natürlich alles im Verhältnis passen. Auch da ist natürlich die Bank zum Glück dazwischen, die sagt, du, das geht so nicht. Ne? Mhm. Ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt in meinem Leben und auf Stammtischen oft, ne? Also wirklich oft auf Stammtischen dann, flüstert man sich so zu. Und du, hast du schon was gekauft? Ja, nee, ich suche noch. Wie lange denn schon? Ja, 2 Jahre. Mhm. Dann sagst du, okay, krass.
Ja. Es gibt also, die Leute, ne? Die in 8 Monaten 8 Immobilien kaufen oder diejenigen, die seit 8 Monaten die erste suchen. Ne?
Ja, auch da höre ich natürlich sehr oft, ja, du bist ja Profi. Also die diese Ausreden, in Anführungsstrichen, die man sich selber dann gibt, dann sage ich, ja gut, ich hätte auch 20 kaufen können. Ich habe wirklich auch nur die 8 gekauft, die ich richtig gut fand. Im Übrigen auch an dieser Stelle noch eine meiner beliebtesten Fragen, die ich mir stelle für ein Investment. Und da dürft ihr gerne mitschreiben. Die Frage lautet, wenn mir dieses Investment jetzt 20 Mal angeboten werden würde, würde ich ohne mit der Wimper zu zucken Ja sagen? Und wenn ich dann nicht Ja sage, dann kaufe ich es nicht. Mhm. Denn ich kaufe nur die Kirschen auf der Sahne. Und das ist auch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, mal 7.500, im Übrigen ist Unkalkulierbares oder Unvorhersehbares sowieso immer bei mir mit drin. Das ist dann, ne, in dem Projekt waren es auch 50.000. Also ihr seht, 7.500 war locker abgedeckt. Ne?
Immer einen Puffer.
Immer, natürlich. Mhm. Ich bin super konservativ in der Kalkulation. Super konservativ. Ich freue mich am Ende immer, wenn es mehr wird. Ne? Aber auch für die Banken ist es natürlich schöner, wenn man das vernünftig kalkuliert.
Ich würde da gerne nochmal einhaken.
Gerne.
Erfahrung gerade aus aktuellen Kundenprojekten. Da ist jetzt das Interesse da und die wollen unbedingt. Und mein Erfahrungswert ist, die haben jetzt angefangen und wollen jetzt unbedingt eine Immobilie kaufen. Es gab jetzt sogar eine konkrete Situation, wo ich gesagt habe, boah, lass die Finger davon. Also die sind mit einem Objekt auf mich zugekommen. Es sind Anfänger. Es ist eine Immobilie, die bestimmte Herausforderungen hat, weil es eine denkmalgeschützte Immobilie ist, bestimmte bautechnische Herausforderungen und so weiter. Und ich habe gesagt, ey, ist für einen Anfänger vielleicht ein bisschen overpaced. Verwaltungstechnisch muss was geklärt werden, handwerklich muss was. Also an mehreren Bausteinen ist ein Problem. Meine Aussage war, guckt lieber weiter, weil es sind so viele Probleme gleichzeitig. Und meine Sorge ist, wenn ihr euch jetzt beim ersten Objekt verzockt, hört ihr auf. Und das wäre schade. Mich würde an der Stelle interessieren, deswegen grätsche ich da jetzt gerade rein. Du hast gerade gesagt, ich hätte auch 20 kaufen können. Nur mal so, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil du jemand bist, der sehr viel beim Notar sitzt. Wie viele Deals prüfst du und wie viele Deals kaufst du?
Das ist nicht geskriptet. Ich schaue mir über 150 Inserate am Tag an.
Wie viele kaufst du?
Ich kaufe 1 bis 2 pro Monat.
Und genau diese Aussage, ich würde mir wünschen, dass, Elias, ich möchte, dass du daraus ein Reel machst. Das muss auf jeden Fall als Hauptmessage nach vorne kommen.
Ja.
Genau das, was du gerade sagst, weil dieses Kundenpärchen, sage ich jetzt mal, was ich da gerade vor Augen habe, haben ungefähr 5 Deals geprüft und sagen, boah, nein, und jetzt, aber das ist es. Nach 5
Objekten. Die können sich ja glücklich schätzen, dass sie jemanden wie dich dann an ihrer Seite haben und noch glücklicher, wenn sie auf dich hören.
Ich hoffe es. Ich bin gespannt.
Ja, ich bin ein Mensch, der sagt, ich finde es toll, wenn du den Mut hast, in Immobilien zu investieren und wenn du nicht die Bereitschaft hast oder auch nicht, was auch immer, die Möglichkeit hast, dich umfassend zu informieren, dass du jemanden findest, dem du vertrauen kannst, der dich an die Hand nimmt. Bevor du gar nichts tust, ist es besser. Ich habe keinen großen Instagram-Account. Ich mache das aber schon lange. Und ich werde nie vergessen, ich habe vor 5, 6 Jahren mal so einen Flipchart gepostet und habe irgendwie einen Immobiliendeal. Da waren die Zinsen noch bei 1, und habe das mal so angepinnt. Und dann gab es jemanden, und mit dem bin ich heute noch befreundet, der ist auch schlau, der ist pfiffig, der ist studiert, der wohnt in München. Der Deal hatte einen Cashflow positiv. Und ich meine hier Cashflow positiv ohne Abschreibungsgutachten. Das gibt es ja erst seit Neuestem. Das war so eine richtig krasse Cashflow. Also 200 € Cashflow positiv, Essen, I don't know, ja. Es war so ein richtig schönes Ding fürs Flipchart. Und dann kam er an und hat es schlecht geredet, ja. Und nicht umlegbare Nebenkosten hätte ich doch vergessen. Und und die Tilgung. Und es sind 5 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, wie viele Immobilien wir seitdem gekauft haben. Viele. Und ich denke, und ich bin mir sicher, ich hoffe, du hörst es übrigens, ich habe bis heute keine gekauft. Wir sind im gleichen Alter. Und dann möchte ich mir mal die Mühe machen, den Wertzuwachs auszurechnen in den letzten 5 Jahren und auch die Mietsteigerungen etc. pp. Weil das sind alles Dinge, die die Leute ja vergessen. Und ich rede ja jetzt gerade nicht vom Aufteilergeschäft, sondern vom Bestandsgeschäft. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen beides. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur mit Trends zu gehen, weil das Aufteilergeschäft ja gerade auch massiv im Trend ist. Und das ist natürlich auch ein großes Risiko, weil viele auf den Zug aufspringen. Und es ist, ich wiederhole, ein großes Risiko. Und Marc, du wirst bestätigen, die Banken beziffern es als risikorelevantes Geschäft und nicht umsonst. Ja, es ist nicht für jeden. Ich möchte das an der Stelle nochmal sagen, nicht weil ich Mutter Teresa bin, sondern weil ich sage, Leute, das ist schon was für Fortgeschrittene. Klar, es ist in Excel schnell gerechnet, es sind aber trotzdem immer Leute, die da wohnen. Ja, es sind Mieter, die da sind und nicht jede Mieterhöhung mal 0,2 ist auch im realen Leben so durchsetzbar und alles funktioniert so. Es sind immer Risiken damit verbunden und Dinge, die man einfach nicht auf dem Schirm haben kann.
Die interessante Aussage ist eigentlich darin, dass ich hatte in der Vergangenheit auch schon den einen oder anderen hier, der immer für ein Geschäftsmodell gesprochen hat. Ne? Und das, was ich bei dir auf jeden Fall rausgehört habe, ist ja, dass du in gleicher Art und Weise, ich sag mal, Bestand aufbaust. Also du setzt deinen Fokus nicht nur auf ein Pferd, sondern schon auf unterschiedliche Geschäftszweige. Und ist, glaube ich, auch ein Learning, was man vielleicht daraus ziehen kann. Nicht alles nur, weil ich würde jetzt behaupten, was ist für dich erfolgreicher? Womit machst du mehr Geld oder mehr Einkommen? Wahrscheinlich durch das Aufteilergeschäft. Du investierst aber nicht 100% deiner Zeit nur ins Aufteilergeschäft, sondern du sagst ja ganz bewusst, nein, ich investiere aber auch zusätzlich in den anderen Bereich, den Bestand weiter auszubauen.
Ja. Das ist eine super spannende Frage und es ist so, dass ich das versuche, gleichermaßen zu bedienen. Das Aufteilergeschäft ist natürlich lukrativer, es gibt dir schnelles Geld, viel Geld, wenn du es gut machst. Und dieses Geld investieren wir in den Bestand. Mhm. Wir sind in der Zeit, wo wir nicht mehr die 110-120% Finanzierung hinterhergeschmissen bekommen. Das heißt, und jetzt werde ich bewusst mal etwas zynisch, die Leute, die heute noch Bestand kaufen können, das sind Kapitalanleger. Denn Kapitalanleger kommt von Kapital. Mhm. Und wenn du keins hast, wird es schwierig. Mhm. Und das war für uns natürlich auch der Fall. Also wir mussten auch weiter Kapital aufbauen, um weiter Bestand zu generieren. Denn wir sind Menschen, wir sind eine Familie, ja. Wir möchten Sicherheit. Und für mich ist mein monatliches Einkommen durch Mieten, gibt mir das eine Sicherheit und eine Spielwiese zu sagen, okay, wir sind versorgt und alles, was jetzt kommt, ist on top. Mhm. Du hast mir so schön gesagt, genieße die Reise, ja. Also es ist eine Reise und ich habe gestern noch auch von Dieter Lange witzigerweise in einem Reel gehört, es geht nicht um den Erfolg oder um das Ergebnis, es geht um den Weg. Und ich mache es, weil es Spaß macht und weil es zufällig dann auch noch Erfolg ist. Und meistens macht es ja Spaß, wenn es erfolgreich ist und umgekehrt. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, ich meine, das lernst du ja von Anfang an. Ich bin Bankerin, das lernt man, ja. Also mehrere Säulen aufzubauen. Tatsächlich habe ich von Anfang an in Immobilien investiert. Ich habe mit 23 meine erste Eigentumswohnung gekauft, als ich bei der Sparkasse war. Also ich kannte nie wirklich die Seite der Geldanlage, weil ich nie Geld besessen habe. Mhm. Aber ich habe, ja, bis heute, aber auch heute investiere ich in Immobilien. Irgendwann muss man sich natürlich auch mit den anderen Anlagen beschäftigen, aber da bin ich auch etwas faul. Außerdem funktioniert das andere viel zu gut.
Du würdest dich als faul bezeichnen. Also Chapeau, wenn du sagst, du bist faul, beide her, dann will ich nicht wissen, was ich bin.
Ja, ja. Aber es ist schon spannend, dass man in Deutschland die Möglichkeit hat, mit fremden Geldern, ja, die der Bank, und fremden Geldern, die der Menschen, sorry, wenn ich das so sage, es klingt so einfach, und die Leute denken, ah, die sagt das so und das klingt so einfach, aber es ist ja so einfach. Mhm. Ja? Die Bank gibt dir Geld, damit du ein Haus kaufst, was die anderen Leute abbezahlen. Mhm. Und jetzt denk nochmal drüber nach. Mhm. Warum sollten wir das nicht auch tun?
Ja, wenn das doch so einfach wäre, würde es doch jeder machen.
Mhm. Kann ja auch jeder machen.
Also,
aber es ist auch gut, dass es nicht jeder macht, weil irgendwelche Leute müssen ja auch dann die Mieten bezahlen, das ist auch klar, ne?
Ja, 100%. Wir hatten gerade das Thema KI am Eingang. Mhm. Als du hier reingekommen bist, haben wir kurz über das Thema KI gesprochen. Und ich würde diesen Hype, der da aktuell umhergeht, würde ich genauso auf das Thema Immobilie wieder ummünzen und würde sagen, wenn du dich mit, also mein Erfahrungswert, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte und denen sage, ja, guck mal, das gibst du rein, das kommt raus und das Geld kriegst du sogar von der Bank geliehen, dann kommt sofort, ja, wenn das so leicht wäre, dann würde es ja jeder machen. Und dann ist ja sofort, das ist ja die Blockade im Kopf, die einen dann davon abhält, ins Tun zu kommen irgendwie. Vorurteile, die man dann hört und. Ne? Ich sag mal, da drehen wir uns jetzt im Kreis. Wir haben schon gerade ausgiebig genug, glaube ich, besprochen, warum es wichtig ist, da Entscheidungen zu treffen. Ich würde mir gerne noch einen Part von dir rausziehen wollen, und zwar Organisation. Du hast das vorhin auch wieder in einem Nebensatz so locker gesagt, ja, ich bin ja auch noch Mutter und ich packe auch noch die Tupperdosen nebenbei, irgendwie für meine Tochter. Du managst also die Hausverwaltung von euren Objekten, du kümmerst dich um das Aufteilergeschäft, irgendwie müssen die Objekte ja dann auch noch vermarktet werden, Handwerker müssen koordiniert werden und ganz nebenbei guckst du ja auch noch 150 Deals am Tag an. Mich, also werde ich bei Instagram so ein bisschen verfolgt, ich bin echt froh darüber, dass wir uns da kennengelernt haben, weil ich wirklich fast täglich was zum Grinsen habe, wo ich immer so in mich reingrinsen muss. Wie sieht so ein Tag von dir aus? Also wie kriegst du das alles unter einen Hut und du sitzt entspannt hier bei mir, hast dein Handy zur Seite gelegt und wir können noch eine Podcast-Aufnahme machen. Hm. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, erstmal mein Handy habe ich zur Seite gelegt, weil das sowieso nicht klingeln wird. Ich bekomme so gut wie nie Anrufe, auch ein
Thema. Das hast du auch bei der Mastermind gesagt.
Ja, und also für mich war es total schwierig. Ich habe heute keinen einzigen Anruf bekommen.
Wie machst du das?
Erziehung.
Wie sieht dein Tag aus?
Nein, also ja, das mit dem Thema Anrufen, das habe ich von einem lieben Freund, dem Markus P. Ford, in seinem Podcast, auch die Zero Inbox. Also ich benutze schon Techniken und es geht. Also es geht, wenn man das einspielt. Ja, das ist immer eine Frage der Erwartungshaltung. Und ich habe nie gedacht, dass ich so ein Talent habe, muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe immer gedacht, ich wäre die Laute, die Chaotische, weil ich auch zu Hause in der Tat nicht wirklich ordentlich bin. Aber da habe ich zum Glück jemanden, der mich da unterstützt. Auch das ist eine wichtige Sache. Ich habe also eine Haushaltskraft, eine Haushaltshilfe, damit ich...
Du redest gerade nicht von deinem Mann.
Nein, aber auch der macht ab und zu, glaube ich, mehr als ich, wenn ich das so ehrlich sagen darf hier. Mein Mann und ich, na klar, mein Mann, also du hast gerade Hausverwaltung. Also erstmal ganz, ganz grob, wir haben unsere Aufgabenbereiche getrennt. Ne? Ich bin ja nicht alleine, ne? Ganz kurz nochmal.
Ja, ihr seid ganze zwei,
wir sind ganze zwei Peoples, genau. Und das ist schon, ja, und zwei gewaltige Personen. Also wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Wir machen das jetzt seit 10 Jahren zusammen. Mhm. Und wir arbeiten auch seit 10 Jahren zusammen. Und ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, nicht an seiner Seite zu arbeiten. Er ist natürlich derjenige, dem ich bedingungslos vertraue, der genauso denkt wie ich.
Hoffentlich hört dein Mann diesen Podcast auch.
Natürlich wird er ihn hören. Deswegen sage ich das doch. Nein, Spaß. Es ist, ich bin einfach dankbar, dass wir immer ähnlich ticken, ähnliche Werte haben, also fast die gleichen. Ne? Also es gibt kaum mal Dinge, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Klar gibt es immer Herangehensweisen oder wenn er sagt, lies nochmal über die E-Mail drüber, Formulierungen, die man dann anders wählt. Aber das führte auch dann irgendwann dazu, dass wir gesagt haben, komm, das ist dein Bereich und das ist in dem Fall, das gehört ja zum Thema Organisation, deswegen an der Stelle vielleicht interessant. Er kümmert sich um alles nach Vertragsabschluss, nach Kaufvertrag.
Also du machst bis zu dem Notartermin?
Genau, Akquise, Finanzierung, Organisation, Projektierung und ab Notartermin ist es sein Part.
Mhm.
Das heißt Mietermanagement, irgendwelche Stromzähler ummelden. Ehrlicherweise kann. Ja, Handwerker mache ich teilweise auch noch, weil ich diejenige bin. Und auch da muss ich schmunzeln, wenn ich das ausspreche. Ich fahre ja nur 2-mal in der Woche raus, wenn nicht auch einmal. Und irgendwie kriege ich das immer geregelt. Eher weniger, wobei das jetzt auch ein bisschen mehr wird, weil ja. Ich bin sehr dankbar, weil die Dinge, worauf ich keine Lust habe, das macht er dann und auch mit einer Leidenschaft.
Aber er hat auch Bock drauf.
Er hatte unfassbar Bock darauf. Also deswegen ergänzen wir uns gut. Ich bin immer dankbar. Und auch das macht mich sehr dankbar, weil wir es auch immer variieren können. Wir müssen es ja nicht machen. Also wir können ja auch einfach gar nichts machen. Wir können ja von unseren Mieteinnahmen leben und dann ist gut. Aber es macht einfach so viel Spaß. Und deswegen bin ich einfach sehr dankbar, dass wir Spaß haben und uns so gut ergänzen. Genau, und nach Kaufvertragsabschluss macht er in der Regel die Dinge. Mhm. Und dass ich den Rücken frei habe für weitere Akquise. Das ist erstmal zu dem Thema Organisation, wie wir diese Dinge managen. Beim Aufteilergeschäft ist natürlich nach Kaufvertragsabschluss ein bisschen mehr Arbeit. Da bin ich noch ein bisschen mehr involviert. Mhm. Und beim Bestand bin ich aber raus. Beim Bestand bin ich dann komplett raus.
Ne? Und wie kann ich mir jetzt, also ich sehe in deinen Stories morgens ziehst du dir deinen Eiskaffee, glaube ich.
Protein-Eiskaffee, ne?
Protein-Eiskaffee,
ja.
Und hast dann deine Außendiensttasche manchmal gepackt,
ja,
ne?
Genau,
nicht jeden
mit
Tag,
meinem
sondern,
Lasermessgerät,
genau.
Und meinen Dingen, die ich so brauche in meiner
Handtasche. Also du bist da, man merkt das ja schon, dass du da krass organisiert bist. Du hast diese Woche, heute ist Dienstag, hast du auch schon einen Notartermin gehabt,
ja,
habe ich auch gesehen.
Ja.
Hut ab erstmal.
Danke.
Mega. Erklär mal so einen klassischen Tag. Wie weit bist du im Vorfeld ausgeplant? Nur mal als Idee.
In der Regel eine Woche.
Also eine Woche im Voraus hast
Kommt
du deine
an,
Termine
Kommt
drauf
an, worüber du sprichst, Marc. Also wenn wir über Weihnachtsgeschenke reden, kann ich dir sagen, die habe ich im November.
Boah, Streber, ey.
Ja, und wenn ich einkaufen gehe, ist meine Einkaufsliste nach Warengruppen sortiert. Das heißt, wenn ich den Laden betrete, steht oben Obst und Gemüse.
Aber du hast einen Zettel, auf dem das steht.
Manchmal habe ich auch mal ein iPhone dabei.
Ah, okay.
Also je nachdem. Ich bin ein Mensch, der gerne Zettel hat und gerne auch schreibt. Mhm. Aber in der Tat, und das ist es ja, was so witzig ist, weil das ist ja eigentlich, viele denken, das ist so kompliziert. Nein, das ist ja viel einfacher. Ne? Und am Freitag muss ich einen Kuchen backen, weil meine Tochter eine Aufführung hat. Das steht im Kalender. Ich habe das Rezept schon rausgesucht, das steht alles im Kalender. Und nein, ich bin nicht unflexibel oder nicht spontan. Ich bin super spontan. Gerade deswegen kann ich ja spontan sein, weil ich weiß, alles andere läuft. Ich bin ein absoluter Kontrollfreak und das ist meine Hilfestellung, mich selbst zu koordinieren. Ne? Und es gibt für alles andere gibt's Standards. Du hast auch gerade gesagt, ja, dieses Aufteilergeschäft, du kaufst was. ja, wir haben Standards. Wir haben dann nach Kauf gibt es dann die Standards. Mieter werden angeschrieben, was auch immer, zip, zap, dafür gibt es Tabellen und das wird abgearbeitet.
Ich glaube, sonst wäre eine Skalierung ja auch gar nicht
möglich. Ja, und es gibt dir ein Gefühl von extremer Sicherheit. Ja? Und natürlich gibt es immer Abweichungen vom Standard und das ist auch total in Ordnung und das macht das auch lebenswert und das macht ja auch Spaß. Nur ohne das geht es nicht. Und ich kann dir sagen, du hast einen normalen Ablauf gefragt. Ich bin eine Zeit lang im 5 AM Club gewesen. Mhm. Ja, ich bin ausgetreten.
Ganz kurz, kannst du das
einmal ja, um 5 Uhr morgens auch. Also ich glaube, bitte seid nicht zu streng zu mir. Ich glaube, zwischen 5 und 6 Uhr aufstehen, dass die 5 vorne steht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Und dann habe ich auch um 5 Uhr.
Du bist nicht um Punkt 5 Uhr aufgestanden.
Ja, um 5.55 Uhr habe ich dann nochmal mein Espresso gepostet, weil ne, dann war ich ja noch okay. drin. Wir haben zu Hause ein kleines Home-Gym, wir haben ein Laufband und dann habe ich dann so meine 2-3 Kilometer, damit ich irgendwie, wenn ich einen Office-Tag, damit ich auf meine Schritte komme, habe ich dann schon abgerissen. Das ist eine Phase. Also das gibt Phasen, wo ich das schaffe. Im Moment ist es nicht so. Im Moment schlafe ich auch gerne länger. Arbeite dann aber auch länger. Und das ist ja das Schöne. Ne? Also ich habe keinen so strukturierten Tag, wie man es vielleicht denken mag. Aber ich habe meine To-Dos und die schaffe ich. Ja?
Bist du da, ich sage jetzt mal, so einen klassischen Outlook-Kalender oder hast du irgendwie einen Block auf dem Schreibtisch liegen, wo du deine To-Dos drauf abhakst? Oder, also wie organisierst du dich?
Ich bin da super ehrlich. Ich habe To-Dos, aber ich benutze es nicht.
Echt?
Ich habe meinen Block. Ich liebe Schreiben. Ich liebe Stifte. Ich bin ein typisches Mädchen. Ich habe Fineliner in allen Farben. Ich habe
Aufkleber.
Texten. Ich habe auch Aufkleber, ja.
Oh, wow.
Ich habe auch Stempel.
Du hast Aufkleber und Stempel?
Ja.
Oh Gott.
Smiley-Stempel.
Nein.
Und ich habe sogar Büroklammern in verschiedenen Formen, weil ich ja mit Mädchennamen Klammer heiße. Und dann habe ich mir mal irgendwann den Scherz gegönnt und mir so ein paar Büroklammern. Ja, genau. Ich möchte auch, dass das niemals ausstirbt, weil das macht das Leben bunter und ein bisschen fröhlicher. Ne? Und ich weiß nicht, wer Themen hat, abends schlecht einzuschlafen, weil die Dinge beschäftigen. Und dem kann ich nur empfehlen, das einfachste Mittel, sich einen Block und einen Stift neben das Bett zu legen und die Sachen nochmal aufzuschreiben. Weil dann weißt du, du kannst sie nicht vergessen. Und du weißt auch, morgen sind sie da und du kannst sie abarbeiten. Und so ähnlich mache ich das auch. Ich liebe es, mir einen DIN A4-Zettel voll zu schreiben. Ich liebe es, Dinge durchzustreichen. Am meisten liebe ich es, den am Ende zu zerreißen und wegzupacken. Das kannst du nicht online. Du kannst klicken, du kriegst dann irgendwelche Geräusche, du kriegst bunte Farben, du kriegst wahrscheinlich Abzeichen in Todoist. Ich bin nicht so weit gekommen, sage ich dir ehrlich. Ich bin da sehr oldschool. Deswegen auch das Thema KI. Ich will gar nicht wissen, wie gut und effizient wir werden, wenn wir das noch nutzen. Aber ich bin dankbar, dass wir so ein bisschen von der alten Schule bei uns noch auf dem Schreibtisch liegen haben, in Form von Büroklammern und Stempeln.
Ich hatte heute Morgen einen Termin mit einem sehr technikaffinen Berufskollegen und der mir einen Vortrag gehalten hat, warum Asana als Projektmanagement-Tool das absolut Notwendige ist. Also das ist eine Software.
Hausverwaltung, ne?
Ein Projektmanagement-Tool.
Okay.
Du gibst, also zum Beispiel auf deinen Bereich bezogen, du würdest sagen, ja, ich möchte jetzt ein Objekt aufteilen, dann hast du da Checklisten, die man dann abarbeiten kann und sowas. Ne? Mhm. Ich muss jetzt gerade so lachen, weil wenn ich weiß, was du so umsetzt am Tag und das ohne dieses Tool, dann spiegelt das irgendwie so ein bisschen wieder das Thema mit den Entscheidungen und einfach machen wieder, weil die Software oder die Tools entscheiden ja nicht über Erfolg oder Misserfolg, sondern am Ende ist es genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Entscheidungen treffen.
Ja.
Du machst es einfach, ne? Und es ist total egal, ob du jetzt ein perfekt organisiertes Management-Tool hast, Todoist, oder ob du ein paar Aufkleber und Smiley-Stempel irgendwohin knallst, ne?
Ja. Also, ich würde sagen, dass es aber auch wirklich ein Prozess war, bevor wir nach Geilenkirchen gezogen sind aus dem Ruhrgebiet, wo ja unser Investitionsstandort ist, unser Hauptstandort.
Ganz kurz, das war übrigens einer der Themen, warum ich dich so laut fand. Jenny, das Erste, was du in deinem Vortrag gesagt hast, hi, ich bin Jenny, ich komme aus Geilenkirchen und das ist neben Puffendorf und bei
Waldfeucht.
Waldfeucht.
Ja.
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 Das war das Thema von der lauten Jenny, ja?
Ja, genau. Jetzt muss ich ja fairerweise sagen, ich bin ja nur zugezogen, also ich bin ja gar nicht so geil, wahrscheinlich wie die Geilenkirchner, wie das Geilenkirchner Urgestein.
Ich möchte ein Reel daraus haben.
aber ich fühle es, ja, es ist, und das ist es doch schon wieder, Marc. am Ende des Tages ist doch wichtig, an wen du dich erinnerst. Mhm. Ja? Und egal, wie du polarisierst, im Zweifel natürlich mit etwas Positivem. Und das ist doch genau das Wichtige. Und das sage ich ja auch bei meinen Akquisetouren. Ja? Also ich will jetzt noch einen kleinen Schlenker, wo ich wirklich auf dem Foto sehe, da sind viele Hunde in dem Haus. Ja? Und ich bringe Hundefressen mit. Also ich bringe Leckerli mit, weil ich weiß, das ist ein Haus, Faktor 10, was auch immer, super günstig. Es wird mit sicher, oder der Makler sagt mir im Zweifel, oh, wir haben jetzt, nicht wundern, wir haben 20 Termine. Dann bin ich doch diejenige, die den Eindruck hinterlassen will. Und wenn es nicht irgendwie ein kurzer Rock ist oder sonst was, weil ich weiß ja auch gar nicht, wer der Eigentümer ist, dann gehe ich doch über Kinder oder Hunde. Es ist doch gar nicht so schwer. Und tatsächlich, sowas funktioniert. Also das, darum geht es doch im Leben. Also mir ist sowas wichtig und jetzt kommt es noch dazu, ich mache das auch gerne. Also das ist ja auch schön. Ne? Wertschätzung und Dinge oder Leute zu beschenken ist ja wunderschön. Ich beschenke auch lieber, als dass ich beschenkt werde. Ich habe auch immer zu Hause, ich habe im Übrigen eine Thema Vorbereitung, Organisation. Ich habe alles zu Hause. Also ich kann jederzeit auf den Geburtstag eingeladen werden. Ich bin immer vorbereitet, weil ich einfach das ganze Jahr über, wenn ich Dinge sehe, die mitnehme, weil ich denke, die kannst du noch gebrauchen oder was auch immer.
Und das als du gerade das Büro betreten hast, hast du aus deiner Handtasche ein paar Kleinigkeiten rausgeholt.
Ja.
Und hast gesagt, ich habe da was mitgebracht. Und ich musste grinsen, weil ich noch genau weiß, als wir uns kennengelernt haben, war das auch etwas, was du als allererstes in deinem Vortrag gemacht hast. Liebe Zuhörer, ich habe etwas für euch, was ich übrigens heute immer noch, ja nicht jeden Tag, aber ich habe es oft bei mir tatsächlich, deinen Pokerchip. Schön, ich habe dir sogar mal ein Foto davon geschickt.
Ja.
Ich trage den, also es ist kein Scheiß.
Ihr habt mir ein wirklich Video geschickt, dabei. Auch vom Stammtisch, wie ihr den hattet. Ja. Daniel und du, ich war...
Also kurze
wirklich, das
Erklärung,
hat mein Herz erwärmt.
Bei deinem Vortrag auf der Mastermind, den ich immer noch sehr beeindruckend fand, kein Rumgeschleime, war wirklich so, sonst würdest du heute nicht hier sitzen, hast du einen Pokerchip am Anfang verteilt. Im Prinzip ja oder nein. Also wirf die Münze, das ist, ich sage jetzt mal so die Kurzmessage dahinter. Ne? Und diesen Pokerchip hast du mit deinem Foto und ja. Race of Hold ne, ja. bedrucken lassen. Und ich fand die Idee so geil, weil es einfach mega zu dem Vortrag gepasst hat. Und du hast dem Organisator ein kleines Geschenk gemacht. Auch daran erinnere ich mich. Ja, und als du vorhin hier ins Büro reingekommen ja. bist, hast du als allererstes dein Geschenk abgegeben. Ja. Und ich musste so lachen, weil es auch ein Teil deines Vortrags war, weil diese Story mit dem Hundeleckerchen hast du auch in dem Vortrag bei der ja. Mastermind ja. Erwähnt.
Ja.
Und also als aufmerksamer Zuhörer sollte man diese Kleinigkeiten sich merken und für sich selber in seiner echten Art und Weise vielleicht umsetzen. Also wichtig ist, dass man es nicht kopiert, weil wenn ich jetzt losrenne und irgendwelche Hundeleckerlis verteile, ist es nicht
dir.
Echt.
Ja,
es ne? Oder Pokerchips verteilen
ja,
würde,
ja.
ist es nicht Mark. Aber wenn das von Herzen kommt, und das mhm. hast du ja gerade auch gesagt, also dass das du hast ja auch Spaß daran, Menschen zu beschenken, ich glaube, dann hinterlässt das einen anderen Eindruck, als wenn man es gezwungenermaßen irgendwie macht. Und deswegen, wenn man da seinen eigenen Weg findet, glaube ich schon, und da bin ich fest von überzeugt, ich habe auch schon so einige Situationen gerade im Kopf, wo ich also Revue passieren lasse, welche Deals ich durch welche Aktionen, sage ich mal, machen durfte, dann ist mit Sicherheit ein Sympathiefaktor, den man durch gewisse Handlungen erzielen kann, ein Teil davon gewesen. Geld ist nicht immer alles, also der ja. Preis, der Kaufpreis ist nicht immer alles, sondern es gibt ja oft Verkäufer, und das sind ja meine Lieblingsverkäufer, wo man gewisse Probleme lösen kann. Und die Probleme sind nicht immer in Geld zu beziffern, sondern haben auch andere Themen. Und wenn du dann diejenige bist, die in Erinnerung bleibt, ist das mit Sicherheit ein Faktor, warum du den Deal bekommst und andere vielleicht dann nicht. Ne?
Ja, ich habe mal einen Psychologen gefragt, was das größte Geschenk ist, was man jemandem entgegenbringen kann.
Mhm.
Und da war die Antwort Wertschätzung, weil das alles beinhaltet. Liebe, Respekt, Anerkennung. Und darum geht es mir. Und es gibt auch Studien, die beweisen, dass ein offenes und ehrlich gemeintes Präsenz, Beginn des Gespräches, die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöht. Du hast das vielleicht schon mal selber erlebt, wenn du auf einem Seminar warst und da liegt ein hochwertiger Block oder vielleicht ein kleines Präsent. Das macht dich unfassbar glücklich.
Mhm.
Das ist gar nicht, das kostet vielleicht 5 Euro. Darum geht es aber gar nicht, was es kostet, weil du hast in dem Moment das Gefühl, wow, das ist hier wertig, Wertschätzung. Also mhm. das muss, wie gesagt, das muss immer zum Anlass passen und es muss zu dir passen, muss dahinter stehen, wie du richtig gesagt hast. Sonst macht es keinen Sinn. Es muss dich repräsentieren. Und ja, ich komme ungern mit leeren Händen, muss ich auch ehrlich dazu sagen, weil es aber auch einfach Riesenspaß macht.
Wenn wir jetzt das nochmal auf den Immobilienbereich Revue passieren lassen, das hast du gerade wieder so in so einem Nebensatz, weil es für dich wahrscheinlich so selbstverständlich ist. Wenn du auf Akquise-Tour bist, ja, bereitest du dich auf den Akquise-Termin vor?
Ja.
Du hast vorher geguckt, ob die Hunde haben.
Das habe ich auf den Fotos gesehen, die wurden nicht wegretuschiert, ja. Also du siehst ja viel auf den Bildern, ne? Mhm. Und das ist es ja. Also,
das aber es geht
ja
doch um die Immobilie.
Ja, natürlich, aber in der Immobilie wohnen Menschen und die Verkäufer sind meistens auch Menschen.
Die vielleicht Hunde haben und, oder Kinder.
Ja, in dem Fall, im Übrigen, ja, machen wir uns nichts vor, das waren ganz viele Hunde. Und natürlich habe ich auch gedacht, oh wow, ich weiß, wie es da riecht. Ne? Das kam auch, klar. Ne? Das ist ja auch ein Faktor, den du mit berechnen musst. Übrigens weiß ich noch, dass der Makler zu dieser Immobilie, jetzt zu dieser einen, die in den Bestand gegangen ist, gesagt hat zu den Verkäufern, das war die mit den Hundeleckerlis. Also er hat es auch aufgegriffen. Das hat er mir hinterher nochmal wiedergespiegelt. Das fand ich natürlich sehr schön.
Aber es war mir auch, funktioniert hat?
Es war mir auch irgendwie bewusst, dass das so ist. Ne? Also im Übrigen, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte die Anekdote erzählt, war ja der Hund Gluten. Irgendwie hatte der Gluten, also irgendwie durfte da kein Gluten drin sein.
Okay.
So, glutenintolerant heißt
jetzt
das so?
Jetzt sag nicht, dass deine Leckerchen...
Nee, die waren Gluten mit Gluten. Das war natürlich der absolute Horror. ja, das war, aber das war auch, trotzdem war es irgendwo, ich sag mal, eine positive Störung, ja? Also es war irgendwas, wo man sich dran erinnert.
Eine positive aber, Störung ist auch
ja,
gut.
Ja, ja, aber ich, es war irgendwie, wo ich dachte, kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ausgerechnet das
so, ja. Mal die für 2,95, nicht die für 1,95 genommen, ne, vom DM. Ja, ja, so war das.
Also das heißt, ja, als Learning quasi für denjenigen, der auf Objektakquise ist, warum kriegt die Jenny die coolen Deals und ich nicht? Es gibt einmal die technische Analyse, sage ich mal, der Immobilie.
Ja.
Und auf der anderen Seite, ich würde das jetzt mal ein bisschen verallgemeinern, nicht gibt es da Hunde oder nicht, sondern welches Interesse hat der Verkäufer? Oder?
Ja, das geht jetzt natürlich schon super weit und ich, du willst mich ja jetzt hier verleiten, meine größten Tricks und Tipps zu verraten.
Na klar, dafür sitzen wir doch
hier. Und das will ich natürlich auch machen, damit dein Podcast noch erfolgreicher wird. Und es ist aber gar nicht so schwer. Es ist weiterhin das Thema Wertschätzung und die Frage, dass die Frage gestellt wird, was ist denn dem Verkäufer wichtig, ist ja wohl klar. Da brauchen wir vielleicht nicht drüber, vielleicht doch. Das sollte man natürlich im Vorfeld wissen oder mal gefragt haben. Denn erst dann weiß ich ja, welche Schraube ich zu drehen habe. Aber wichtig ist es, oder viel wichtiger ist es, dass du mit Unterlagen, die du im Vorfeld bekommst, dass du wirklich so viel daraus erkennen kannst. Und damit meine ich jetzt nicht offensichtliche Sachen wie Hundeleckerlis, sondern man kann so viel lesen. Ist das vielleicht das Objekt im Bestand der Familie gewesen? Ja, also ob es jetzt ein Grundbuch ist, wo du die Erbfolge siehst. Da steckt so viel dahinter, weil das sind Menschen. Und es hat immer eine Geschichte. Und dann wirst du immer rausfinden, was ist dem wichtig. Ich höre super oft die Antwort Geld. Ja, wenn ich den Makler frage, was ist dem Verkäufer wichtig? Geld. Okay, also der höchste Preis. Ne? Also es ist egal, was ich mit dem Objekt mache, was ich mit den Mietern mache. Ja, und wenn du dann nochmal nachfragst, dann kommt schon doch was. Ne? Wenn ich den Verkäufer jetzt fragen würde, weil dem Makler ist eins wichtig, ist klar, der möchte sein Objekt verkaufen, ist auch gut so, ist auch sein Job. Nur das ist ja der Unterschied am Ende. Der Unterschied, diese Frage zu stellen, die viele nicht stellen, gar nicht. Sie kommen ja gar nicht auf die Idee. Ne? Und wenn du die Frage stellst und wenn du da tiefer eintauchst und auch in die Unterlagen, dann wirst du so viel rausfinden. Ne, und das war das Elternhaus oder. Und nochmal, das sind Menschen, wertschätze das. Ne? Sieh das Objekt nicht nur in Excel und guck dir das. Ich glaube ja fest an Karma. Ne? Wir haben als Beispiel ein Objekt gekauft 2019 in Bottrop. Ich bin ja aus Oberhausen ursprünglich. Und wir sagen immer, Bottrop kriegst du auf dem Kopftrop. Und das Objekt wurde uns angeboten, 2 Familienhaus für 120.000 Notverkauf. So, also das machen wir. Es wohnen dort 3 Leute. Das ist eine Familie, der hat das Objekt mal gehört vor 50 Jahren. Die Dame war bettlägerig, schon schwer krank, pflegebedürftig, hat einen behinderten Sohn. Und der andere Sohn, 60, um die 60 wohnte auch in dem Objekt. Und dann haben wir gesagt, okay, das kaufen wir, um es dann irgendwann mal zu verkaufen, wenn die Dame nicht mehr ist. Wir lassen denen alle Zeit der Welt.
Dann mal ganz kurz, jetzt kommt die kapitalistische Jenny um die Ecke, die ja eigentlich nur Rendite und Immobilienhai
ja,
kommt
weil
jetzt
du mich
um die Ecke.
Jetzt so dargestellt.
Nein, das mache ich ja gerade bewusst.
Hast du vergessen.
Das mache ich ja gerade bewusst.
Ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, natürlich. ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, Basti Kopp hat mal das Wort Seelenrendite mit in den Ring geworfen. Wir haben ja auch zum Beispiel ein Chalet, das ist auch absolut grauenhaft von unserer Rendite, aber es ist schön für uns, weil wir immer ins Meer fahren können. Und so war das auch mit dem Haus, wo wir gesagt haben, klar, kaufen wir. Und wir machen eine 5-jährige Zinsbindung und oder irgendwie sowas, oder 7, ich weiß es nicht mehr, müsste ja 7 gewesen sein, wenn es 2019 war, weil die Zinsbindung läuft nämlich jetzt gerade aus und die Dame ist mittlerweile schon längst verstorben. Und der älteste Sohn hat gesagt, der 60-Jährige, ich möchte hier gern wohnen bleiben, ich kümmere mich um meinen 100% geistig behinderten Bruder. Und dann haben wir gesagt, ah, eigentlich hatten wir hier so eine Menge Geld, wir wollten es flippen und das war ja nicht unser Plan. Und die Miete ist ja auch nicht so wirklich gut. Ja, wir werden es natürlich weiterfinanzieren und wir werden die wohnen lassen, weil ich glaube ganz fest daran, dass Dinge auch zurückkommen, wenn du Gutes tust. Also ich will jetzt nicht mich als Samariter darstellen, bitte nicht falsch verstehen, ja. Nur es ist so, klar, da steckt ein 6-stelliger Betrag als stille Reserve, aber der wird auch nicht gehen. Der wird irgendwann da sein. Und manchmal ist es so, und das ist ja auch bei Fehlern so, manchmal ist ja gerade durch einen Fehler kommt nochmal was viel Schöneres zur Geltung. Und vielleicht ist es ja hier auch so, vielleicht auch nicht. Aber in jedem Fall ist es mir wichtig, mir jeden Morgen voller Selbstbewusstsein und Zuversicht und mit gutem Gewissen im Spiegel zu gucken. Und also das darfst du nicht vergessen.
100%, auch wenn du diese Story jetzt nicht erzählt hättest.
Ich wollte sie gar nicht erzählen, aber ja, sie kam jetzt irgendwie so, also nicht, weil sie irgendwie schlimm ist oder weil sie gelogen gewesen ist, sondern weil es einfach gerade passt, um einfach zu sagen, ja klar, wollen wir alle geile Deals machen und viel Geld verdienen, nur nochmal, das sind keine Nummern, das sind keine Einträge in Spalte A5 in einer Excel-Tabelle, das sind Menschen. Und die leben da und ja, und ob die mir das zurückgeben, weiß ich nicht. Ob die das für mich tun würden, weiß ich nicht. Werde ich auch nie rausfinden. Ich weiß aber, dass ich da sehr glücklich bin. Und mein Mann war im Übrigen letzte Woche dort, um, ich weiß gar nicht, ich glaube einfach so, weil er unterwegs war und hat nur mal Hallo gesagt. Und da hat dieser junge Mann, ich sag jetzt junger Mann, weil der ist irgendwie so, im Kopf ist ja noch kindlich, ich glaube, der ist um die 50, gesagt, hallo Kai, wie geht's Jenny? Der kennt mich überhaupt nicht, aber der hat sich das gemerkt, vor 5 Jahren. Und das hat er mir natürlich geschrieben, das hat mein Herz geschmolzen. Ich habe gesagt, natürlich können die da wohnen bleiben, für immer. Also wir werden jetzt einen Anschluss, Marc, vielleicht machst du eine Anschlussfinanzierung. Ich habe da so ein Zweifamilienhaus in Bottrop. Die Miete ist nicht sehr hoch, aber dafür, ja. Aber genau dafür ist es doch, ja. Also das ist doch der Punkt, wo du sagst, okay, ich habe viel erreicht in meinem Leben, mir geht's gut, ich bin sehr dankbar dafür, das hätte ich wahrscheinlich auch nie erwartet. Und jetzt ist es auch Zeit, irgendwann mal was zurückzugeben. Und vielleicht ist das ein Teil davon.
Mir ist wichtig, an der Stelle auch nochmal aus eigener Erfahrung dir gegenüber zu erwähnen, als wir ganz am Anfang mal miteinander gesprochen haben, da wirst du dich jetzt mit Sicherheit nicht dran erinnern, habe ich mal das Vorurteil in den Raum geworfen, das war in irgendeiner Pause, wo wir da standen, und habe gesagt, ja, Immobilieninvestoren, ne, und wenn du jetzt hier Aufteilergeschäft machst, dann verkaufst du ja die Buden viel zu teuer. Vielleicht erinnerst du dich doch. So nach dem Motto, das ist ja ein Geschäftsmodell, du kaufst günstig ein und verkaufst teuer, ne? Dann könnte man dir ja unterstellen, du nutzt jetzt, weiß ich nicht, das Leid anderer Menschen aus, um damit Rendite zu machen. Und unabhängig davon, ob wir jetzt im Podcast sitzen oder nicht, hast du an der Stelle schon zu mir gesagt, nee, darum geht's nicht. Also hast du wirklich gesagt, dass es auch kein nichts
Deskriptes ist. Auch wenn ich viel rede, ich habe eine andere Superpower, die ist zuhören. Und das ist tatsächlich Gold wert, wenn man beides kann.
Und das hast du, und das habe ich dir auch abgenommen, weil das war ja, da hat uns keiner zugehört. Das war jetzt nicht irgendwie ein gefaktes Gespräch oder sowas, sondern da hast du wirklich gesagt, nee, mir geht's darum, wenn wir Immobilien verkaufen, wir verkaufen gute Immobilien. Ja. Und du möchtest im Spiegel gucken können und dir ist am Ende wichtig, dass alle Seiten ein gutes Geschäft gemacht haben. Und mir ist das wichtig, weil es gibt in dem, jetzt muss ich ganz tief in der Schatzkiste kramen, aber eins der ersten Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung war damals Bodo Schäfer in 7 Jahren zum Millionär. Und da geht es um das Thema Money Mindset. Und dass man diesen Glaubenssatz aus dem Kopf kriegen muss, dass also, wenn man viel Geld verdienen möchte, das immer mit etwas Negativem, Dagobert Duck, ne? Also Dagobert Duck ist immer der böse Onkel. Der verdient viel Geld und das ist der böse kapitalistische Onkel. Das sind ja so diese Vorurteile im Kopf, wenn jemand jetzt viel Geld mit Immobilien verdient, dann ist der in irgendeiner Art und Weise böse. Das ist eine Blockade bei vielen Menschen im Kopf, dass die sagen, wenn der was damit macht, dann ist das nahe an dem Drogendealer oder ne, sonst irgendwie was, weil der verdient viel Geld, dann muss der Blödsinn machen. Und das ist aber nicht so. Also wenn man in der Praxis wirklich mal hinter die Kulissen guckt, bei den Guten, da würde ich jetzt auch nochmal eine Grenze ziehen, gibt in meinen Augen auch schwarze Schafe, wie in allen Branchen.
Ja.
Aber bei den Guten weiß man schon, wenn die sagen, dass sie Geld verdienen mit Dingen, die Werte stiften, also wenn du die Probleme anderer Menschen löst, darfst du Geld damit verdienen. Das ist meine klare Meinung. Der Verkäufer, der dir die Immobilie verkauft hat, hat sie ja mit einem guten Gefühl an dich verkauft, weil du Probleme löst, die er nicht lösen konnte. Hätte dieser Verkäufer seinen Messimieter oder seinen völlig überfluteten Keller selber sanieren können, hätte er es ja machen können. Also du hast die Probleme gelöst und hast dafür am Ende des Tages Geld damit verdienen dürfen. Ja. Und das ist ein fairer Deal in beide Richtungen. Du hast sein Problem weggenommen und auf der anderen Seite, wenn du das Problem löst, darfst du und in meinen Augen musst du auch Geld damit verdienen dürfen.
Jetzt bin ich es, die sagt, du hast so viele gute Sachen gesagt. Ich möchte noch mal detailliert daraus eingehen. Nämlich, dass wir keine Luxusobjekte produzieren, keine Luxusprodukte. Ich möchte es ungern Produkt nennen, aber im Prinzip ist es ja ein Produkt. Meine Wohnung, die ich aus meinem Aufteilergeschäft generiere, ist ein Produkt, was ich verkaufen kann. Wir haben uns bewusst nicht auf Luxus. Wir wollen keinen Luxus. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen auch, dass der Wohnraum nach unserer Projektierung noch bezahlbar ist und am liebsten sogar für den Mieter. Ich bin weiterhin ein Fan davon zu sagen, warum zahlst du denn, obwohl ich Vermieter bin, warum zahlst du denn dem Vermieter die Wohnung ab? Ja, also wenn ich da sehe, das ist ein 25-jähriger junger Mann, der steht fest in Lohn und Brot und zahlt 500 Euro Miete und hat vielleicht eine BAV, hat das. Ja, ich habe ja zwischendurch auch mal den Schlenker zur Versicherungsfachfrau gemacht. Und ich rechne dem mal eine Finanzierungsrate aus und sage, okay, du zahlst vielleicht zahlst du überhaupt nicht mehr, muss ja gar nicht. Und dann kannst du dann bin ich auch diejenige, und das ist natürlich schön, dass ich diese Skills habe aus meinem früheren Leben als Bankerin, als Finanziererin, zu sagen, kauf die Bude doch selber. Ist doch geil. Du weißt, du wirst ja hier nicht immer wohnen müssen, aber du kannst sie doch dann vermieten. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Das ist das allererste, was wir machen. Wir schreiben die Leute an und sagen, oder wir, wenn das nicht schon rauskommt, sagen, passen Sie auf. Wir teilen das hier auf, die Wohnungen werden verkauft, aber Sie können die ohne Makler, ohne irgendwelche Vertriebsprovisionen zum Endpreis kaufen. Und lieber Marc, ich bin wirklich der Meinung, dass das Universum, jetzt muss ich schon wieder über Uwe reden, irgendwie einen Blick auf uns hat. Ich bin nicht so esoterisch, aber ich glaube, dass wenn du Gutes tust, auch dir Gutes widerfährt. Und Gier frisst Hirn. Das ist ein wichtiger Spruch. Wir haben unsere Marge. Und wenn ich die habe und wenn das dann noch günstig ist, nachdem ich die Marge einkomme, dann verkaufe ich auch gerne günstig. Das macht richtig Spaß. Warum soll ich da was draufpacken? Ich bin doch zufrieden. Ne? Das ist oft so, dass die Leute sagen, ja, aber wieso gibst du es so günstig ab? Ja, weil es für mich okay ist. Ne? Und das ist sehr gesund für mich selber, für meinen Seelenfrieden und auch für den Verkauf. Ne? Und ich bin ja auch der Typ, ich will jetzt kein Phrasenschwein hier sein oder 5 Euro ständig irgendwo reinstecken, der sagt Geschwindigkeit vor Rendite. Also lieber jetzt hier den Mieter, der es kauft oder für den Kurs kurz, dann habe ich es weg, weil du hast ja mitbekommen, wir machen ziemlich viel und das ist irgendwann häuft sich deine Masse an und es ist mal ganz schnell, dass du 40, 50, 60 Wohnungen im Verkauf hast. Verkauf die erstmal bei steigenden Zinsen und Krieg und überhaupt. Ja? Und deswegen sind wir dankbar dafür, dass wir unser Produkt so wählen, dass wir sagen, wir machen super gute, vor allen Dingen, wie du sagst, problemgelöste Objekte, ja. Ob es das Wegerecht des Nachbarn ist, wo unser Eigentümer seit 20 Jahren im Pöller geduldet hat, weil der Voreigentümer einfach nicht die Entschuldigung Eier hatte, gegen die Nachbarin vorzugehen und das Wegerecht durchzudrücken. Der Pöller ist weg, weil wir haben ein Wegerecht, ja. Und jetzt können die auch wieder durchfahren und die können die Garage wieder nutzen. Hört sich bescheuert an, ist aber ein super Mehrwert. Und das ist einfach dieser Profi-Status, den du hast, der Expertenstatus. Und natürlich jeder Experte, jeder Trainer wird bezahlt. Ja, also ich weiß, dass das verschrien ist. Ne? Und ich wollte eigentlich den Vergleich Autohändler machen, aber die haben auch, glaube ich, nicht viel
nicht besseres Standing Ruf,
als wir. Ne? Aber gut, im Prinzip ist es ja nichts anderes. Ne? Zu sagen, okay, ich finde irgendwie einen Rohdiamanten, ich schleife ihn, ich poliere ihn und ich mache ein gutes Produkt daraus.
Ich fände es schlimm, wenn das nicht bezahlt werden würde. Also man muss ja auch immer die Verhältnisse, finde ich, sehen. Also Ein Bäcker, der morgens früh, sehr früh aufsteht und in die Konditorei fährt und da anfängt irgendwie Mehl zusammen zu mischen und ein Brötchen backt, verkauft ein Produkt für einen, ich sag jetzt mal im Vergleich jetzt zu einer Immobilie, niedrigeren Wert. Ein Flugzeugträger kostet auch mehr Geld als eine Immobilie, ne? Es steht ja immer in dem Verhältnis, mit welchen Werten wir da umgehen. Wenn du aber diese Probleme in den Immobilien löst, so, ich kann mir auch mein Brötchen selber backen. Warum fahre ich denn zum Bäcker? Und warum bezahle ich den Preis für dieses Brötchen? Es ist günstiger, wenn ich mir das Brötchen zu Hause, vielleicht habe ich einen Thermomix oder sowas, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber es wäre definitiv günstiger, mir das Brötchen morgens selber zu backen.
Ja.
Ich fahre aber dann zum Bäcker und hole mir das Brötchen dort, weil der hat meine Probleme gelöst. Der ist für mich einkaufen gegangen, der ist morgens früh aufgestanden, der hat sich da hingestellt, hat die Maschinen dreckig gemacht, hat sie danach auch wieder sauber gemacht und der hat sich darum gekümmert, dass dieses Brötchen gebacken ist. So, der kriegt seine Marge, die vollkommen legitim ist, weil er muss ja auch sein Geld dafür bekommen, dass er morgens aufgestanden ist und diese ganzen Dinge für mich erledigt hat. So, und das ist jetzt, also, es mag ein plattes Beispiel sein, aber es spiegelt in meinen Augen genau das wider, weil auf der anderen Seite das, was du gerade wieder in so einem Nebensatz, wir haben da den Pöller weggemacht, ja, warum hat es der vorherige Eigentümer nicht gemacht? So, er hätte das doch auch für seine Mieter vorher lösen können. So, dann braucht es aber einen Profi, jemanden, der das vielleicht schon das ein oder andere Mal gemacht hat, damit das Problem auch wirklich endgültig gelöst wird. Wodurch jetzt dauerhaft der Vorteil ist, dass die Leute ihre Garage wieder benutzen können. Ja. So, und dann, das ist doch normal. Also, dann darf man auch Geld damit verdienen. Und deswegen finde ich, und das sollte es dann vielleicht auch damit gewesen sein, das Wichtigste ist ja in meinen Augen, dass, wenn man Geld verdient, heißt es nicht automatisch, dass man was Böses macht. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen Geld damit verdienen, wenn wir dauerhaft Werte stiften, wenn wir etwas Gutes tun. Weil sonst ist es kurzfristiges Geld verdienen und dann ist das auch ganz schnell, man kann schnell Geld verdienen und dann ist aber auch ganz schnell vorbei, weil das wird sich rumsprechen. Und du hast gesagt, wer Positives tut, zieht Positives an. Und ich bin auch fester Überzeugung, wer Negatives tut, das spricht sich 10-mal schneller rum als die positiven Dinge. Da wird auch ganz schnell gestoppt in dem, was er da macht. Ich bin begeistert, weil die Folge komplett in eine andere Richtung gelaufen ist, ehrlich gesagt, als ich gedacht habe. Wir haben sehr viel über das Thema Mindset und wir haben viel über Phrasen gesprochen, aber wir haben auch immer in meinen Augen den Bezug wieder gefunden zum Thema Immobilien. Der aufmerksame Zuhörer wird in unseren kurzgeschnittenen Reels die gebündelten Gold Nuggets in meinen Augen aus diesem Format rausziehen können. Ich bin mega, mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie weit war deine Anreise hier zu uns ins wunderschöne Hagen?
150 Kilometer.
Mhm. Also vielen, vielen Dank dafür.
Es hat sich gelohnt, es gab Champagner, ich wusste es nicht mal, aber
ja, das ist, gerne. Wünsche werden bei der R&G immer erfüllt. Ja. Nein, ich freue mich wirklich darüber und ich bin dankbar dafür, dass wir den Kontakt miteinander haben und auch, dass du diese Dinge hier geteilt hast, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer die ein oder andere Frage stellen würde. Bei Instagram kann man dir folgen. Wie ist dein Account da?
Frau.immo.
Okay, würden wir auch verlinken, wenn das für dich in Ordnung ist. Das heißt also entweder Fragen direkt an dich oder auch gerne an uns.
Ja.
Und vielleicht ergibt sich ja dann nochmal die Möglichkeit, mal eine komplette Deal-Analyse mit dir zu besprechen. Würde ich vielleicht für eine zweite Folge nochmal machen, weil tatsächlich hatte ich mir vorgenommen, dich heute auf einen Deal festzunageln, aber der Flow war in der anderen Richtung viel besser. Aber ich würde es geil finden, wenn wir das nochmal irgendwie hinkriegen, dass wir mal einen Deal von A bis Z miteinander durchanalysieren, um mal zu zeigen, wie so der gesamte Lebenszyklus einer durchgehandelten Immobilie ist.
Klar, nichts leichter als das.
Vielen, vielen Dank, Jenny.
Danke dir, Marc.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.